wirklich der Saft entwickelt und wie man vor allem die unterschiedlichen Jahrgänge schmecken kann von den diversen Säften. Und wie ihr da seht, merkt man es eh, also 2023 war ein sehr kühler Jahrgang, oder kühl, es war heiß, aber es hat sehr viel geregnet, und 2022 war trocken und sehr heiß, und das merkt man halt, finde ich, bei der Birne sehr extrem auch, weil das eine halt...
Die Konzentration
ist eine ganz andere, ja, genau. Und ja, wir haben vorher schon darüber geredet, über... oder vielleicht zu unserer Geschichte zuerst, ich weiß nicht, ob ich da was erzählen soll. Oder?
Also ich stelle das jetzt einfach mal als Frage,
ja,
weil bitte. Du bist ja quasi momentan ein Shootingstar. Weltberühmt.
Ja, genau.
In so ein paar verlegenen Ecken von Deutschland kennt man das vielleicht noch nicht, aber auf der internationalen Bühne hast du ja schon Fuß gefasst. Aber wo kommst du her und was machst du eigentlich?
Was mache ich? Ich komme aus einer der ältesten Weinbaufamilien, oder ältesten Weinbaufamilien, aus einer sehr gestandenen Weinbaufamilie in der Südsteiermark. Unser Opa, der Friedrich König, hat in den 30er Jahren da am Kittenberg mit einem Landwirtschaftsbetrieb eigentlich so richtig durchgestartet, war in unserer oder für unsere Region sehr, sehr wichtig, weil er mit der Erste war, der ein bisschen größer gedacht hat. Früher war es ja bei uns in der Region so, dass fast alle Betriebe sehr klein strukturiert waren. Also da war meistens ein Hektar Weingarten, ein Hektar Obstgarten, ein bisschen ein Acker, ein bisschen eine Tiere dabei. Und unser Großvater hat immer schon die Idee gehabt, also wir haben auch Tiere gehabt und so, wir waren ja ein gemischter Betrieb, aber immer die Idee gehabt, rein vom Obst und vom Weinbau zu leben. Und das hat er, ja, durchgezogen mit der Oma. Und wir haben da in Spitzenzeiten bis zu 15 Mitarbeiter gehabt, alles mit der Hand und so gemacht, auf steilsten Lagen, sehr gefährlich gearbeitet. Und da hat der Opa sehr viel entwickelt und sehr viel gemacht. Und ja, wir dürfen jetzt mit den alten Anlagen vom Opa da weiterarbeiten, egal ob jetzt Wein oder Obst. Und deswegen ist bei mir immer schon die Idee im Kopf gewesen, dass ich da weitermachen möchte am Kittenberg. Also unser Vater, der Herbert König, vor 28 Jahren verstorben, durch einen Traktorunfall da unten auf der Hölle. Und dann ist bei uns alles stehen geblieben, was negativen Beigeschmack hat, aber auch einen positiven. Das heißt, wie wir jetzt da wieder angefangen haben im Jahr 2019, 2020, haben wir wirklich bei Null starten können. Also ich habe keine Vorgeneration gehabt, und dadurch haben wir das jetzt da genau machen können, was wir wollen. Und wir sind eben meine Mama, die Anni, der Karl-Heinz König und ich. Und wir bewirtschaften jetzt den Betrieb da seit 4 Jahren, oder seit 5 Jahren eigentlich, haben gleich, wie wir die Flächen wieder zurückgenommen haben von den Verpächtern, an denen es die Mama verpachtet hat, haben wir gleich auf Demeter umgestellt, also auf Biodynamie umgestellt. Da gibt es ja verschiedene Zertifizierungen. Und ja, das muss ich echt Holz klopfen, es läuft sehr gut. Bis aufs letzte Jahr, wie wir schon geredet haben, wo wir ein bisschen einen Rückschlag erfahren haben durch 1800 mm Niederschlag im ganzen Jahr.
Was für jemand, der das vielleicht nicht einordnen kann, in etwa das Doppelte ist,
genau,
von dem, was hier normal ist in einem Jahr.
Ja, das hat uns ein bisschen, also so ein Jahr haben wir noch nie gehabt in unserer Region. Das haben eigentlich alle so bestätigt. Wir haben wir sind da mitten im Katastrophengebiet gewesen. Wir haben zwei extreme Hangrutsche gehabt. Lorenz Michi, unser Nachbar drüben, hat auch zwei Riesenhangrutsche gehabt, und wir haben extreme Hochwasser gehabt. Also es war heuer ein ganz extremes Jahr. Werden wir vielleicht dann noch darauf zum Sprechen kommen, die Jahre werden immer extremer. Aber ich glaube, dass vor allem die Biodynamie da unseren Anlagen hilft, dass sie sich ein bisschen besser wehren können gegen diese extreme Hitze, extreme Niederschläge. Vor allem das Bodenmanagement ist, wie ich finde, ganz, ganz wichtig, dass du, wenn der Regen kommt, weil der kommt bei uns nicht über Tage, sondern der kommt meistens in 3 Stunden, kommen 50 mm. Die muss dann halten können, wenn sie da sind. Und ja, das sind die neuen Herausforderungen, die wir jetzt als, sage ich mal, als jüngere Garde jetzt da haben und mit denen wir eigentlich umgehen lernen müssen, sagen wir mal so. Und da passiert sehr viel. Also da sind wir jetzt da echt, wir sind jetzt da in der Region eine wahnsinnig tolle biodynamische Gruppe, die alle zusammenhalten, die sich sehr stark austauschen. Wir haben verschiedenste Projekte, die uns helfen. Bei uns ist das größte Thema eben der Traktor im Weingarten mit den Steilhängen. Also es gibt jedes Jahr Schwerverletzte, die einfach ja, mit dem Traktor abstürzen oder Traktor irgendwo, jetzt ist wieder in der Lese, sind wieder zwei Traktoren in Laser reingerutscht und so, also wo halt wirklich extreme Sachen passieren. Das versuchen wir jetzt gerade ein bisschen mit der Technik auszuhebeln. Also wir arbeiten ja mit dem Spritzroboter vom Robert Kögel, mit dem Green Hive. Der hat 300 Kilo, ist komplett elektronisch, ist ferngesteuert. Man sitzt nicht mehr selber oben, weil das war für, vor allem für den Kali und für mich ein Riesenthema. Ich meine, unser Vater ist gestorben im Traktor. Wir wollen da nicht mehr oben sitzen und wir wollen uns nicht mehr da in Lebensgefahr begeben. Ist ja so schon schwer genug die Arbeit, die wir machen. Und ja, das ist jetzt eben alles in Entwicklung gerade. Und da ist eben wichtig, dass die ganze Region, oder ich meine, wir Österreicher halten, oder ich habe auch wahnsinnig viele Freunde in Deutschland, die junge Weinbauern sind, Shoutout, wenn man das sagen darf bei euch im Podcast. es ist das Schöne an Social Media ist, es gibt viel Negatives, aber es gibt auch sehr, sehr viel Positives, ist, dass die ganze Community halt mehr zusammenwächst. Also wir tauschen uns mit Franzosen, wir tauschen uns mit Deutschen, wir tauschen uns mit Spaniern, mit Italienern aus. Und da seid ihr zum Beispiel auch wahnsinnig wichtig, weil ihr ja uns alle zusammenbringt mit eurer Arbeit. Und da können wir alle voneinander lernen, weil jeder hat ein anderes Problem. Und ich glaube, dass das, ich glaube, das hast du einmal zu mir gesagt, dass es eben wichtig ist, dass wir eben keine, also ich sage immer, wir haben keine Händler, wir haben Partner. Und das, was eure Aufgabe auch ein bisschen ist, ist, uns alle zu connecten. Und das ist eben das Coole, was ihr macht und wo wir alle miteinander wachsen können, eben, weil es nicht einfacher wird, glaube ich.
Also das letzte Jahr war ja überall extrem, aber ich glaube, hier bei euch
war es schon... Bei uns war es... Das Problem ist bei uns, dass es wirklich, je härter es wird, desto nasser wird es auch. Also wir haben so viele verschiedene Einflüsse vom Mittelmeerraum, aber auch vom kontinentalen Klima. Und das trifft meistens bei uns aufeinander und dann entlädt es auch bei uns. Das heißt, dann haben wir halt diese Niederschläge. Also wir haben heuer zum Beispiel in einer Woche haben wir knapp 400 mm gekriegt. Das war genau das, wo die ganzen Hochwasser waren und so weiter. Das kann einfach kein Boden mehr aushalten. Das ist so viel Wasser auf einmal. Und da muss man halt dann irgendwie schauen, wie man damit umgeht. Aber ja, ich hoffe, also ganz ehrlich, die Biodynamiker, die bei uns schon seit 25, 30 Jahren arbeiten, die sagen immer, in 10 Jahren hast du zwei solche Jahre. Und normalerweise sind es immer die 4er Jahre, also 94, 24, 2014. Mal schauen, was 2024 passiert. weiß ich nicht, Kometeneinschlag oder irgendwas, keine Ahnung. Nein, aber das ist, jetzt haben wir im 23er Jahr schon so ein hartes Jahr gehabt. Ich hoffe, dass das 24er Jahr uns wieder ein bisschen mehr, also das 22er Jahr war auch ein Jahr mit sehr wenig Ernte, weil es sehr trocken war, aber davor 21, 20, also vor allem unsere ersten zwei Jahrgänge, die waren perfekt. Also das war Weltklasse. Und ich hoffe, das kann man irgendwie in den Produkten schmecken.
Das tut man.
Ja, ich hoffe.
Deshalb sind wir heute hier. Was jetzt vielleicht noch interessant ist, wir sind ja jetzt im Sausa und wie ich mich erinnere, unterscheidet sich das Sausa ja doch ein bisschen von dem Drumherum. Mhm. Was macht denn das Sausal so besonders?
Ja, das Sausal ist deshalb so spannend, weil es der Gerhard Wollmuth sagt das immer, wir sind ein Gebirge eigentlich. Also wir sind, wenn du das geologisch anschaust, ist das Sausal, also wir sitzen ja da und man kann von der linken Seite bis zur rechten Seite schauen wir da genau auf den Sausal. Das heißt, von Leibnitz weg, von der Stadt weg, geht es da rauf auf bis zu 650 Meter. Also wir sind da ungefähr auf 480 bis 500. Und das ist ein reines Schiefer-Urgesteinsmassiv eigentlich. Das heißt, wir haben hier grauen Schiefer, wir haben roten Schiefer, wir haben schwarzen Schiefer. Und das ist halt für uns in der Südsteiermark oder vor allem in Österreich eine sehr, sehr spezielle Ausgangslage, weil du so hoch bist und trotzdem ein reines Schiefermassiv bist. Und dann gibt es da, also das ist ja das Hauptmassiv da drüben, wo die Kirche ist. Der Lorenz Michi ist gleich auf der Rückseite, der Schnabelkordel ist da vorne gleich mit Korek Hochheck. Und wir sind da ein bisschen die Ausläufer, also wo es beginnt. Das geht da oben so rüber mit dem Flammberg. Dann da der Innerberg, der Altenberg, Kittenberg, Kogelberg. Da gibt es ein bisschen auch eingestreut Muschelkalkvorkommen, wo halt Korallenriffe waren. Am Flaumberg war ein riesiges Korallenriff und da bei uns am Kittenberg war ein riesiges Korallenriff. Das ist eben da unten die Hölle. Das ist ein reines Korallenriff und das ist bei uns da so das Spannende und ich glaube, deswegen hat der Opa da sich so wohl gefühlt, weil du auf kleinsten Fleck so viele unterschiedliche Terroirs hast. Das heißt, wir haben da roten Schiefer, wir haben da grauen Schiefer, der ist da oben. Das kommt ein bisschen darauf an, hat es früher aus dem Urmeer ausgeschaut oder nicht. Das heißt, alles, was früher aus dem Urmeer ausgeschaut hat, die höheren Plateaus, sind meistens grauer oder schwarzer Schiefer. Und alles, was ein bisschen unter Wasser war, ist roter Schiefer. Also ist so ein Schwemmland, so wie es da die Wiese ist.
Ja.
Und das Korallenriff da unten ist halt dann im Endeffekt Buster-Schiefer-Formation. Und deswegen habe ich eigentlich da, ja, versuche ich das noch sehr stark herauszuarbeiten. Also bei mir gibt es jetzt keine Lagenweine, ich mache eigentlich nur Parzellenweine. Und es ist halt sehr viel Apothekerei, aber es macht Spaß und man kann es, glaube ich, schmecken. Also wenn man dann wirklich Hölle neben Wiese stellt, ist das sehr, sehr spannend, das zu vergleichen.
Kann ich bestätigen.
Ja, und durch diese Höhe, auf der wir sind und auf dieser Schieferauflage, auf der wir stehen, haben wir natürlich sehr niedrige pH-Werte. Zusätzlich mit dem steirischen Wetter noch dazu, also mit dem vielen Niederschlag, können wir die Weine mehr fordern im Ausbau. Das heißt, ich kann wirklich, also ich versuche es immer aufs Neue, also ich arbeite mit sehr, sehr viel Maischekontakt in den Weinen. Ich habe da im Keller noch nie geschwefelt. Wir werden sehen, was passiert in der Zukunft. Mal schauen, wenn die erste Maus vorbeischaut, was ich nachher mache oder so. aber ich finde, dass die Maus immer auch Zeit braucht, oder wie auch immer, das ist eh. Wein braucht sowieso Zeit
in unserem Ausbau. Ich erinnere mich da an unser letztes Gespräch und da hast du mir berichtet, dass du mit der Uni Graz da am Thema Maus auch ein bisschen
dran bist. Mit dem Gelusslabor, ja. Da haben wir jetzt einige Chargen, unter anderem auch eine Charge Essiggurkel, das eine brutale Maus hat. also wir versuchen gerade das Bakterium zu isolieren, um zu lernen. Da gibt es in Geisenheim gerade ein Riesenforschungsprojekt, da gibt es in Frankreich ein Forschungsprojekt. Ich habe jetzt erst mit dem Herrn Valette drüber geredet, über das Thema Maus und so. Also die forschen auch gerade sehr stark daran. Und bei uns haben wir halt aus der biodynamischen Gruppe einige Weinbauern einfach ein paar Mausweine hinaufgegeben und die werden analysiert. Und dann schaut man halt, was ist in den Weinen gleich. Weil so kannst du ungefähr hinkommen, was das Bakterium ist, das diese Mausthematik auslöst oder diesen Geschmack auslöst. Weil es ist, also wir glauben, es gibt einige Zugänge, aber da werden wir wieder jetzt ein paar Kollegen schlagen, aber ich glaube daran, dass es sich ein bisschen so verhaltet wie ein Milchsäurebakterium, also dass es wie ein BSA ist, dass da Gerbstoffe abgebaut werden. Und wenn das Bakterium die Gerbstoffe abbaut, entsteht während des Abbaus entsteht dieser Geschmack. Deswegen kann Maus auch wieder vergehen, wenn es Zeit hat. Und da ist halt dann die Frage, ob du in den Wein, wenn es schon eine Maus hat, ob du in den Wein einwirkst oder nicht. Ob du den Wein das fertig machen lässt oder ob du das unterbrichst. Gleich wie beim biologischen Säureabbau, wenn du da zum Beispiel zu früh schwefelst, hast du so einen Molke-Geschmack. Und ich glaube, dass die Maus auch länger im Wein verbleibt, wenn du einen Schwefel einsetzt.
Deswegen, ist eine Erfahrung, die ich auch mit einigen Winzern gemacht habe. Ja. So im Austausch, dass man, wenn man auf die Maus drauf schwefelt, dass die halt auch konserviert wird. Ne?
Genau, und das ist halt das Thema. Ich meine, schau, das Thema ist so jung, jetzt redet gerade jeder drüber. Und ich glaube, das größte Problem an der Maus ist, dass man dass einfach viel zu viele Weine, die noch nicht fertig sind, am Markt sind. Ich glaube, dass Wein einfach Zeit braucht. Natürlich muss man die finanzielle Kraft da haben. Mhm. Ich hätte es mit unseren Weinen auch nicht so einfach machen können von Anfang an, wenn wir nicht die Säfte gehabt hätten.
Wo wir gerade übrigens eine kleine Vertikale von der Konferenzbirne machen.
Genau.
Die ohne Stabilisatoren, ohne irgendwelche E-Zusätze oder ultra hoch erhitzt oder pasteurisiert oder was auch ich was, hier aus 2020 gerade im Glas, einfach sau lecker.
Gell?
Wahnsinn. Steht schon gut da, oder? Also, und wie bekommst du das hin, dass das jetzt hier nicht anfängt zu gären?
Naja, wir haben ja alles probiert, also nicht alles probiert, also wir haben hier unsere Anlagen. Die Anlagen sind zum Beispiel bei der Konferenzbirne zwischen 45 und 60 Jahre alt. Stehen da auf Schieferboden, ein Teil auf roten, ein Teil auf grauem Schiefer und sind nach Norden hin ausgerichtet. Das heißt, sie haben einen sehr, sehr niedrigen pH-Wert. Und sie haben von Haus aus so eine Grundstabilität, dass wir das jetzt da nicht mit irgendeinem Konservierungsmittel stabilisieren müssen oder das extrem heiß erwärmen müssen. Wir fahren mit dem durch einen Wärmetunnel, aber erhitzen das, also erhitzen es fast nicht. Das heißt, wir müssen nur schauen, dass wir da eben das rundherum steril bringen eigentlich. Ja. Aber die Flüssigkeit, durch Erhitzen verlierst du immer Geschmack. Und das ist halt für mich das Wichtigste, für uns das Wichtigste, dass es halt einfach in dem so bleibt, wie es ist. Also es ist wirklich nur die Frucht, die wird gepresst und dann wird sie gefüllt. Und was wir jetzt da gerade ein bisschen machen, auch, ist, dass wir teilweise kalt mazerieren, weil ich halt auch im Weinbau sehr stark gemerkt habe, dass du mit der Gerbsäure der Schale, des Stiels, den pH-Wert noch weiter senken kannst. Wenn es nicht zum Gern anfängt, weil dann dreht sich das alles um und dann geht es nach oben. Aber das nutze ich auch sehr stark. Also ich habe für mich persönlich habe ich beim Saftmachen so viel über den Weinbau gelernt und auch umgekehrt. Und das ist eben das Schöne bei uns, dass wir so ein gemischter Betrieb sind und dass wir wirklich aus beiden Welten lernen können. Weißt du, auch im
also
Anbau.
Ich lerne gerade, weil das hat zum einen diese ganz feine Tanninstruktur, aber auch eine Säure, das hat nichts mit einem Saft zu tun, den ich irgendwie im Supermarkt kaufen kann.
Kostet auch mehr. Nein, aber das ist ja auch das Riesenthema. Weißt du? Also wie gesagt, wie mein Bruder und ich angefangen haben, da mit der ersten Ernte, da haben wir ja überhaupt also ganz wenig Ertrag gehabt. Wir haben ja gleich im ersten Jahr gemerkt, der Umstellung, dass die Bäume... die waren ja vorher durch unseren Verpächter sehr stark auf Masse ausgelegt, weil du brauchst normalerweise als Obstbauer brauchst du viel Masse, damit du Geld kriegst vom Handel, wie wir vorher schon gesagt haben, wenn du Essobst machst. Aber bei uns ist es so, dass wir eigentlich kleine Birnen haben wollen. Wir wollen dickschalige Birnen haben und wir wollen, dass die so reif wie möglich sind mit dem niedrigsten pH-Wert und der höchsten Säure. Das heißt, man muss da im Schnitt in der ganzen Erziehung ganz anders arbeiten. Also weg mit dem ganzen Kunstdünger. Wie gesagt, eben, wir haben da seit 4 Jahren nicht mehr gemäht. Also wir sind nur im Jahr 2021 sind wir einmal mit dem Balkenmäher drüber gefahren, also auch nicht mulchen, also nicht Stickstoff freisetzen, damit der Stickstoff ganz langsam arbeiten kann. Und da kriegst du dann halt einen reifen Saft, das haben wir dann vor allem bei der Quitte, der ganz eigene Stilistik hat und eben eine super Energie mitbringt. Das ist halt das Schönste.
Also ich brauche da keinen Wein oder Alkohol trinken, wenn ich sowas auf dem Tisch haben kann.
Ja, weißt du, wir trinken eh genug Alkohol, glaube ich. So. Und es ist ja mal schön, wenn man auch was...
Als Weinhändler ist. Widerspreche ich, dass ihr genug trinkt. Also er hat von uns gesprochen.
Ich habe mir gesagt. Irgendwer muss es ja trinken. Nein, aber da ist es eben schön, dass man dann eben auch was hat, dass dass, sage ich mal, die Struktur und die Energie eines Weines hat, aber eben keinen Alkohol hat. Und ja.
Bist du deppert?
Ja, das ist die Quitte jetzt, ja. Das ist eine alte Anlage, die hat unser Opa gepflanzt für die Weinbaufachschule Silberberg. Das heißt, das ist am Rücken dieses Berges da drüben.
Ich krieg Gänsehaut gerade, wenn ich das trinke. Ohne Scheiß, schau dir das an.
Freut mich.
Wow.
Ja, und Quitte ist halt auch so ein Thema, weil ich glaube, ein normaler Mensch kommt selten in den Genuss, eine wirklich reife Quitte zu essen. Weil wenn du nämlich alles, was wir im Supermarkt kaufen, an Quitten zum Beispiel, das geht alles durch eine Kühlkette, wird alles 3 Wochen vorher geerntet, unreif, und reift dann im Kühlhaus nach. Und da kriegst du halt nie einen physiologisch reifen Gerbstoff zusammen. Das ist halt das Riesenproblem. Und deshalb ernten wir die Quitten eben ganz, ganz spät. Da sind auch nur mehr die Hälfte dann oben, die Hälfte liegt am Boden unten, das nehmen wir nicht. Also alles, was oben hängt, das ist dann so Ende, letzte Oktoberwoche, erste Novemberwoche, also sehr spät. Dann werden die Quitten weich und dann kannst du wirklich in die Quitten so reinbeißen. Das ist eine saftige Quitten dann. Und das ist eben von 70-jährigen Bäumen. Also wir haben jetzt noch, dank dem Lorenz Michi, da drüben nehmen wir Michi gleich ein zweites Quartier, wir sind Quittenquartiere. Das ist eine sehr alte Anlage, die wir jetzt da wieder revitalisiert haben, weil da ist, ich glaube, 10 Jahre nichts gemacht worden bei der Anlage. Also die hat ziemlich wie ein Dschungel ausgeschaut. Da haben wir alles wieder ausgeschnitten. Da ist mein Bruder jetzt extrem dahinter, also der hat jetzt auch den Obstbaumeister nachgemacht und ist da, hat sich da jetzt voll rein versucht, jetzt auch unsere alten Quittenbäume, weil das ist die Mammutquitte, das ist ja alte steirische Sorten eigentlich, sehr große Quitten, versucht die wieder weiter zu züchten, damit wir wieder unsere alten Obstbäume in der Region haben. Das haben wir ja gar nicht mehr, weil so viel aus den Niederlanden und aus Belgien und halt von großen Züchtungsbetrieben kommen. Das heißt, auf unsere alten Sorten haben wir eigentlich ziemlich vergessen.
Das ist ja ähnlich wie bei den Reben, ne?
Absolut, genau ja. Wie bei den Reben. Wir haben zum Beispiel, das wissen die wenigsten, wir haben in der Steiermark das größte Archiv, ich glaube europaweit, für alte Pflanzen. Das ist in Gleisdorf, das ist der Alois Wilfling, also ein ziemlich cooles Konzept. Der hat eine riesen Datenbank mit Samen, wo er ganz, ganz viele alte Äpfelbäume, Quittenbäume, Birnenbäume, der war ein guter Bekannter von uns, also der hat unseren Opa gut kennt und auch unseren Papa. Und der hat sich da voll reingehaut und der hilft uns auch ein bisschen in der Bestimmung und auch beim Setzen und so. Und wir haben einen Rebschulisten, der hat bei uns am Papa gelernt, der hilft uns jetzt mit der Veredelung und so weiter. Und das ist halt ziemlich cool, weil jetzt da einfach wieder diese alten Sorten wieder ein bisschen zurückkommen können.
Was ich hier gerade beeindruckend finde, mag sein, ich bilde mir das ein, aber das transportiert richtig das Terroir. Ich merke, ich bin auf Schiefer.
Ja.
Das ist krass, also.
Da werden es die jetzt prügeln wahrscheinlich, wenn du sagst, dass es
auf Terroir. Ja, ich trinke erstmal so viel.
Nein, aber da geht es halt darum, schau, ich sage immer so, beim Wein hast du ja verschiedene Stufen. Das heißt, ich finde ja, dass die besten Weine der Welt, das wirst du mir hoffentlich zustimmen, werden im Weingarten gemacht und nicht im Keller. Und beim Wein arbeitest du halt das ganze Jahr draußen. Dann nimmst du das Material mit und gehst in den Keller und hast dann deinen eigenen Arbeitsweg im Keller. Ein Saft ist wirklich nur das, was draußen passiert. Jeden Föller, den du draußen machst, schmeckst du eins zu eins im Saft. Beim Wein kannst du, jetzt sage ich nicht kaschieren oder so, aber im Wein kannst du noch über Ausbau und so weiter, kriegst noch eine ganz andere Stilistik.
Küvertieren,
was auch immer. Und im Saft hast du halt wirklich das pure Erzeugnis, das du draußen produziert hast. Und deswegen ist es auch so wichtig, glaube ich oder finde ich, dass wir biodynamisch arbeiten, weil das uns vor allem in der Reife und auch in der Gesundheit der Anlagen einfach so viel weiterbringt.
Aber ich habe jetzt tatsächlich noch nie etwas Vergleichbares getrunken. es ist überhaupt nicht pappig oder übertrieben süß, sondern...
Ja, das ist ja das Thema, dass wir, wie gesagt, eben sehr niedrige pH-Werte haben und für einen Saft sehr wenig Zucker haben. Also wir haben immer sehr hohe Säure, dann kannst du es wie einen deutschen Riesling vorstellen. Das hat einen Restzucker, oder hat einen Zucker, aber hat halt natürlich, also das hat, glaube ich, die Quitte vom heurigen Jahr, müsst ihr euch jetzt anlegen, oder hat um die 10 Säure.
Stellt euch einen Kabi ohne Schwefel vor.
Ja, ja, ist, ja, das ist das Kabi-Thema, ist habe ich mit Rudolf Drossen. Hast du denn in Herrn Drossen seinen Kabi ohne Schwefel gekostet?
Ja.
Das ist geil, oder?
Ja.
Das hat er mir in London zum Kosten gegeben. Wahnsinn. Echt, das ist ganz, ganz spannend.
Ich lese ja auch hier und da mal ein Buch. Ich sehe nur dumm aus. Und in so alten Büchern hat man früher einfach gesagt, wenn der Riesling nach 7 Jahren im Fass stabil ist, kann man abfüllen. Da hat man ja auch ohne Schwefel teilweise gefüllt. Ja. Auch mit Restzucker.
Absolut, weil wenn er steht, dann steht er und dann tut er auch nichts mehr weiter. Stimmt nicht ganz, weil der Herr Drossen zu mir gesagt, alles, was in Südkorea, glaube ich, ist, das hat ein bisschen ein Bubble, aber ja. Das taugt ihm fast mehr, hat er gesagt. Aber das, was noch da ist, das ist alles stabil. Naja, was das kann natürlich immer sein. Also ich habe wirklich noch keinen einzigen Saft gehabt, der aufgestanden ist in den letzten 4 Jahren. Und wir haben das jetzt echt schon sehr viel transportiert. Wir haben im zweiten Jahr mit den 21er Säften haben wir ein Problem gehabt mit dem UK-Zoll. Dann ist das im August bei, weiß ich nicht, wie viel Graden im Zolllager, also draußen gestanden, der ganze Container anscheinend. Das ist richtig heiß geworden. Der Birnennatt hat ein bisschen mehr Druck dann bekommen, also der hat dann nochmal nachgezündet. Die Säfte war gar nichts.
Ja, krass.
Ist irre. Also da muss wirklich heiß gewesen sein, weil sonst würde der Schaumwein, also ich degustiere alles, weißt du, und dadurch ist es eigentlich super stabil, aber das muss so heiß gewesen sein dort, dass das nur einen leichten Überdruck gekriegt hat dann.
So, jetzt haben wir die 22er.
Jetzt haben wir 22er Mammutquitte und wenn du jetzt das vergleichst mit dem Vorjahr, merkst du eigentlich, wie jung der Soft noch ist und wie das jetzt aufgemacht hat.
Ja.
Weil durch den Schrauber sind die Säfte auch sehr reduktiv eigentlich. Ich sage es immer so, also diese Säfte zum Beispiel, die kannst du auch ohne weiteres, also ich habe Säfte da, die ein halbes Jahr offen sind im Kühlschrank, wo so viel drinnen ist. Das macht nur noch mehr auf, das gibt noch mehr Gas. Das kannst du ruhig auch in der Gastronomie, bitte. Schreckt's nicht zurück.
Den Versuch werde ich zu Hause nie hinbekommen, weil ich das leer trinke.
Nein, aber es ist ganz spannend, weil es je mehr es aufmacht, je mehr Luft es bekommt. Also ich sage auch, wenn du die ganze Flaschen auf einmal ausschenkst, bitte karaffieren. Weil das braucht einfach Luft, das muss einmal aufmachen, muss atmen anfangen. Und dann kriegt es so eine Aromatik wie das jetzt. Also das ist, und das ist nach einem Jahr. Wir kosten dann ja 21. Vom 20er habe ich leider nur mal 3 Flaschen. Das machen wir noch einmal zu einer richtigen Vertikale in 5 Jahren, wenn wir dann die 10 Jahre haben.
Aber Wahnsinn. Also wirklich sehr beeindruckend und vielen Dank fürs Zeigen.
Sehr gern. Das mache ich selber nicht so oft, deswegen interessiert es mich auch, wie das tut, weil es ist schon das Riesenthema, wo ja immer schreibt man einen Jahrgang auf oder schreibt man keinen Jahrgang auf, aber ich glaube, dass wir in Zukunft schon auch die Menschen dahin bringen müssen, dass es eben solche Säfte gibt und dass die Säfte auch nach Jahren noch gut sind, weißt? Und da ist halt ein bisschen das Thema, dass man das...
Und vor allem sich weiterentwickeln.
Noch weiterentwickeln, genau, reifen eigentlich.
Komplexität reifen, dazu gewinnen. Ja, also genau. Das hat mit dem Produktsaft nichts zu tun. Das ist für mich ein köstliches Produkt, das eigentlich, wenn ich nach alkoholfreiem Wein gefragt werde, frage ich mich immer, warum muss man da irgendwas entalkoholisieren? Trauben sind einfach saumäßig süße Früchte.
Mhm.
Und hier jetzt aus Früchten, die nicht so viel Zucker haben, trotzdem so eine Säurestruktur haben, die Gerbstoff mitbringen können, ja, es ist beeindruckend.
Das ist ja das Riesenthema. Die Traube oder die Traube, die aus unseren Weingärten kommt, ist ja eine gekreuzte, kultivierte Pflanze. Das heißt, die Pflanze ist dazu erzogen worden oder gezüchtet worden, dass sie Zucker produziert. Und deswegen ist es auch so extrem schwer, aus Trauben einen guten Soft zu machen. Der Großmichi macht das zum Beispiel mit Flein wahnsinnig gut. Aber der nimmt ganz alte Anlagen teilweise in Slowenien, teilweise in Österreich her und macht aus dem Soft, was eigentlich, wo alle sagen, Alter, bitte mach einen Wein, aber der macht aus dem wahnsinnig tolle Traubensäfte. Mhm. Und das ist halt das Riesenproblem, weil viele mir fragen, warum geht es bei euch und warum geht es bei, wir haben es auch mit jüngeren Anlagen probiert, das funktioniert nicht. Du hast einen zu hohen Zuckergehalt. Deswegen musst du halt alte Anlagen nehmen oder wildgewachsene Früchte, wie zum Beispiel unsere Vogelkirschen. Die haben eine ganz andere Zusammensetzung und einen ganz anderen pH-Wert, also eine ganz andere Struktur in einem gewissen Maße. Und deswegen müssen wir echt froh sein, dass wir mit den Sachen vom Opa arbeiten dürfen. Also das könnten wir nicht ohne unseren Großvater machen, die Sachen.
Es ist ein bisschen merkwürdig, dass ich gerade so viel trinke und das dass gar nicht fett reinhaut.
Surreal.
Der Körper kennt sich nicht aus.
Ich liebe es ja, Wein zu trinken, aber unweigerlich wird man halt irgendwann besoffen.
Mhm. Ja. Es ist das Negative. Nein, nicht das Negative. Aber, ja. Also wie gesagt, das ist...
Bist du der?
Das ist... Martin. Und ich hoffe, also ich meine, du kennst unsere Weine ja schon ein bisschen oder auch schon sehr gut. Oder beziehungsweise du begleitest ja die verschiedenen Jahrgänge auch im Fass und überall. Und ich finde, was bei uns halt das Wichtigste ist, ist, dass man dieses Energielevel in jedem Produkt spürt, hast. Dass diesen reifen Gerbstoff. Und
es knistert ja.
Es macht die durstig. Es ist so, es soll eigentlich, also ich habe früher für das Weingut Bolz, für die Familie Bolz gearbeitet, für 8 Jahre. Und bin der Familie Bolz sehr dankbar, beziehungsweise habe ihnen wahnsinnig viel zu verdanken, weil ich dort nämlich auch wahnsinnig tolle Weine aus aller Welt kosten durfte. Und auch in meiner Profession als Wirt im Laufke. Da merkt man dann schon, was einem schmeckt und was nicht, persönlich. Und wir haben halt immer, vor allem aus dem Burgund, so wenn du alte Burgunder trinkst, ich meine, das trinkt ihr ja viel, ich trinke das eher weniger, aber da taugen wir immer diese bisschen rauen, ich sage immer die Bauernburgunder, taugen wir immer ein bisschen mehr, also ja. diese Gerbstoffe, weißt du, ein Wein muss dich durstig machen. So. Ja. Und das Gleiche, finde ich, ist es eben auch beim Saft. Ein Glas Saft muss dich durstig machen und du musst Lust haben auf mehr.
Es darf nicht bremsen.
Es darf nicht bremsen. Und deswegen ist für mich im Wein so wichtig, dass das alles Zug hat, dass das alles eine Gerbstoffstruktur hat. Und ja, und das ist für mich halt auch das Thema, wo man dann sich streiten kann, ob es dann irgendwann einmal zu viel wird oder nicht. Also ich bin auch sehr, wie gesagt, ich liebe viel Gerbstoff. Ich mag auch...
Vielleicht passende Farbe.
Ja, das ist jetzt die Vogelkirsche. Die 23er Vogelkirsche. Und das sind eben diese Bäume, die bei uns verstreut so zwischen Wald und Anlage stehen. Das sind so bis zu 40, 50 Meter hoch, die wir jedes Jahr versuchen, so gut wie möglich abzuernten.
Nur, dass man da mal ein Gefühl bekommt, wie viele Flaschen gibt es jetzt von so einer Vogelkirsche beispielsweise? Weil das sind ja wilde Früchte. Das ist
hinten aufgeschrieben. Nein. Heuer haben wir, glaube ich, zusammengebracht. Heuer war, also bei den Birnen limitiert uns auch oft der Frost. Also das heuer zum Beispiel immer, wir sitzen jetzt da bei 16 Grad und vorige Woche hat es 22 Grad gehabt, im Februar. Da haben wir dann immer das Thema, dass die Natur denkt, jetzt geht's los. Also wir haben jetzt schon die ersten Brennnessel gekommen, wir haben die ersten Krokusse, die ersten, ganz viele verschiedene Pflanzen treiben aus und eben auch die Birnen und die Kirschen sind bei uns ein bisschen das Thema, quitten gar nicht so, weil die sehr spät in die Blüte gehen, dass es da während der Blüte nochmal kalt wird und friert. Und dann bei der Wildkirschen ist es gut, oder ist nicht so schlimm, weil sie noch ein zweites Mal ansetzt. Das heißt, wenn die erste Blüte abfriert, setzt sie noch ein zweites Mal an, am blinden Auge. Und dann hat man noch, das ist letztes Jahr passiert, dann hat man noch einige Kirschen, aber dann in einem normalen Jahr ist der Baum bis zum Bersten mit Kirschen gefüllt. Die sind halt ganz klein. Und wir machen, also ich glaube, heuer haben wir 900 Flaschen zusammengebracht von diesen Kirschen.
Wow.
Aber man braucht dafür, also wir haben fast 2 Tonnen geerntet für das. Also so von da. Weil es ist Hälfte des Kern.
Allein schon 900 Flaschen für die ganze Welt.
Ja.
Könnte ich ja zu Hause trinken.
Ja, nein, es ist leider, also wir natürlich werden wir von Jahr zu Jahr professioneller, auch in der Ernte. Also wir fahren jetzt mit Hebebühnen und so weiter und versuchen da halt so hoch wie möglich raufzukommen. Aber das ist bei uns nicht so einfach, weil alles so steil ist, ab, was da zu den Bäumen hin. Mhm. Aber ja, also ich habe jetzt auch, ich spiele mich auch ein bisschen mit Fermenten, also ich mache auch natürlich auch Fruchtfermente. Birnnatt, dann Quittnatt, dann Kirschnatt, da gibt es aber dann ganz, ganz wenig. Aber ist auch ganz spannend eigentlich, so vom Kosten her. Ja, also wir versuchen da aus allem ein bisschen, aus allem das Beste herauszuholen. So, ja.
Ja, aber das hier ist ja jetzt quasi ein Burgunder ohne Alkohol.
Ja, Gerhard Retter hat einmal gesagt, das Champagner der Säfte. zum Kirschsaft.
Recht hat er. Mit dem Alter kommt die Weisheit.
Ja. und das muss man jetzt auch mal vergleichen. Das ist jetzt 2 Jahre älter, der 21er. Da habe ich leider noch weniger zum Herzeigen. Das müssen wir dann wirklich einmal für Fachpublikum machen, dass wir 10 Jahre Kirschsaft aufstellen. Aber je älter das wird, desto mehr macht es auf, desto intensiver wird es.
Und auch aromatisch nochmal eine ganz andere Tiefe.
Ja, genau.
Wow.
Ja. Und auch da merkt man wieder, 23, sehr kühles Jahr, bleibt wahnsinnig kirschig, finde ich, also wahnsinnig hellfruchtig. Und das, so ein warmes Jahr wie 21 geht mehr in diese, nicht Marzipan, aber in diese dunkle Schokolade rein. Weißt du, so ein bisschen kakaoig, schokoladig.
Es bekommt halt noch so ein ätherisches Rückgrat.
So, genau, ja, so ein Rückgrat hinten aus, noch, so eine Wärme und eine Samtigkeit. Und da bei der Kirsche die Reifeperiode viel kürzer, weil wir ernten die Kirschen so Anfang Juli. Das heißt, du hast da wirklich nur von März bis Juli, also Ende März bis Anfang Juli, was du an Reife hast, und da ist halt ganz wichtig, wie das Wetter halt ist, weißt du? Weil so wie zum Beispiel im 23er Jahr hat es halt wahnsinnig viel geregnet in dem Abschnitt, und dadurch ist das halt auch sehr kirschig geblieben, und das ist halt einfach ein bisschen dunkler, ein bisschen reifer. Also, ja.
Kannst du ja auch als Begleitung zu einem Rebraten nehmen.
Absolut, ja. Ja. Das war ja für mich immer das Thema, also haben wir lange überlegt, was man wirklich zu einem Fleisch servieren kann. Weißt? Also es ist, da gibt es wirklich wenig Säfte. Der Werner Retter am Böllerberg macht da sehr gute Säfte, macht da so, also ein bisschen was mit, was macht er? Nicht Brombeere. Also er hat auch 2-3 rote Säfte, die super funktionieren zu Fleisch. Und bei uns ist es halt die Vogelkirsche, die da halt zu einem Fleisch gut, extrem gut funktioniert. Auch die Mammutquitte, wenn du zum Beispiel so einen Zitronenhändel hast oder so irgendwas, so in so einem hellen Fleisch.
Da reicht mir auch ein Backhändel.
Ja, der Backhändel, ja, genau. Ja. Wölschriesling oder Mammutquitte, je nachdem, was du halt haben willst. Ja. Nein, aber ich finde es schön, dass ich die Säfte jetzt auch, also so wenn wir jetzt auf Messen stehen oder so, auch auf internationalen Messen, und du schenkst dann den Sommeliers halt Wein und Saft hintereinander ein, weißt du, dann kennen sie sich gar nichts aus, gell? Was ist das jetzt? Das gibt es ja nicht, dass das die gleiche Struktur hat und dass das. Und ich finde es so schön, wenn sie die verschiedenen Produkte miteinander so fighten können und sich so ergänzen. Ja, da habe ich dann immer Freude. Wenn das so funktioniert. Ja.
Zu Recht.
Ja, nein, ist so. Ja. Also bei uns ist sicher das, was du vorher angesprochen hast, ein bisschen das Thema noch mit der Menge, aber wir sind da erst, oder es ist halt einfach, die Natur limitiert das ein bisschen. Und Ja, ehrlich gesagt bringt es jetzt auch nichts, wenn wir jetzt wieder, also wir tun natürlich auch Bäume nachpflanzen und so, weißt du, aber jetzt eine neue Anlage oder so zu setzen. Also wir werden jetzt da versuchen, drüben vielleicht am Silverberg neben den alten Quittenbäumen noch ein paar neue Quittenbäume dazu. Also wir wollen da so eine Mischanlage setzen, wo halt dann auch die Schafe das ganze Jahr drinnen sein können und so, wo wir vielleicht gar nicht mehr spritzen müssen. Was wir im Obstbau sowieso ganz wenig tun eigentlich. Also wir sind da überall beim halben Kilo Kupfer im Jahr. Also wir fahren 3 bis 4 Mal mit ganz wenig Kupfer. Wir fahren sehr viel mit Tees. Also wir arbeiten sehr viel mit Ackerschachtelhalm, Schafgarbe, Brennnesselform. Weil bei uns die Brennnessel, wir haben ja sehr viel Silizium im Boden und die Brennnessel holt extrem viel Silizium oder fördert extrem viel Silizium und das Silizium ist wiederum im Zellaufbau ganz wichtig für jede Pflanze, aber auch für uns. Deswegen sehr viel Brennnesseltee trinken am besten, weil jede Pflanze, also wir erneuern uns ja alle 6 Jahre und die Pflanze mit dem Schnitt und so weiter, auch mit dem Rebschnitt, die wächst jedes Jahr, wir alle 6 Jahre und die Pflanzen jedes Jahr eigentlich aufs Neue wieder neu aus. Und wenn du das dann unterstützt mit einem Brennnesseltee, dann wächst sie viel robuster und dann kann auch der Pilz, je nachdem, ob es Peronospora oder Oidium ist, auch schwerer in die Zelle.
Okay.
Letztes Jahr war es nicht so, da haben wir leider sehr viel an die Pero verloren. Aber
überall, also
ja, es ist eh.
Überleg mal, die Felin hatte bis in Juli hatte die 5 Spritzungen nur.
Echt?
Und das hang da wie gezeichnet. Wunderschön. Und dann im August hat es nochmal so richtig reingehauen.
Wir haben auch einen Weingarten gehabt, der ist unten in Spülfeld. Ich habe da so eine kleine Halbparzelle. Das nennen wir Sonne. Das ist da gehängt bis Mitte Juni perfekt. Und das ist dann innerhalb von einer Woche. Du hast zuschauen können, wie das niedergegangen ist. Das war dann innerhalb von einer Woche war das alles braun. Und das ist so arg, weil du reißt halt irgendwann einmal eine Infektion auf und du siehst das ja erst später, das kommt erst dann über 2-3 Wochen und dann ist es halt voll da und dann kannst du das nicht mehr bekämpfen. Also dann kannst du so viel tun, wie du willst, du schaffst das nicht mehr, vor allem wenn es dann noch weiter regnet. Also du kannst es dann schon mit Schwefel austrocknen, dass der Pilz halt nicht mehr weiter kann, nicht mehr weiter arbeiten kann. Aber wenn es dann wirklich jede Woche 3-4 Mal 30 bis 50 mm regnet, hast du keine Chance. Hm. Und da, es ist echt der Wahnsinn. Ja. Also, aber ja, so ist es halt gewesen letztes Jahr. Aus dem muss man lernen. Und
dieses Jahr wird die Jahrhundertjahrgang.
Ich bin neugierig. Ja. Wir werden sehen, ich hoffe.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, die nicht mit deinem Betrieb zu tun hat, sondern mit dir persönlich. Was trinkst du denn gerne oder was sind so Weine, die dich inspirieren momentan?
Boah. Ja, ich bin leider ein gebranntes Jurakind. Das ist mittlerweile auch fast nicht mehr leistbar.
Ich habe zufällig was dabei.
Ich habe schon gesehen. Ich freue mich sehr. Es geht, was trinke ich gerne? Ich trinke gerne ehrlichen Wein. Ich mag zum Beispiel, haben wir ja alle ein bisschen ein Problem mit dem Ausdruck Naturwein. Ich glaube, dass man alle guten Wein machen und oder versuchen, den besten Wein zu machen. Und da ist es eben so, dass ich, egal jetzt, ob's das Jura ist, die Burgund ist, der Steiermark ist oder auch Slowenien oder ich habe sehr gute Sachen aus Tschechien getrunken, jetzt vor kurzem, wie ich auf einer tschechischen Weinmesse war. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir sind mittlerweile sehr stark vernetzt international und da gibt es ganz, ganz viele junge, tolle Betriebe, die auch zum Großteil du im Portfolio hast, die wenn man da einen Wein trinkt, wo man selber auf sich weiterentwickelt, weil man, ja, ich hole dich schnell einen Karten hier. So. Ich hab gedacht, du holst jetzt. Hey, Alter.
Emil Bourguignon, eine absolute Legende.
Wahnsinn.
Also das ist was, wo der Ganne war und so zu Hause trinkt.
Echt?
Ja, wenn keiner mehr da ist.
Wo kriegt man sowas?
Also das hat mir tatsächlich ein Freund aus Frankreich gegeben, dem seine Weine, solltest du auch mal probieren, Chateau Saint-Martin.
Ja. Okay.
In Chateau Chalon. Und das war sein Vorbild, so ein bisschen. Also die Jura-Nerds kennen das.
Nein, weil ich gerade gesagt habe, Sauvignon ist ja für uns alle gerade ein Riesen, nicht ein Riesenthema, aber ich glaube, dass es auch in unserer Region extrem gut funktionieren kann, weil es sehr resistent sehr gut gegen Peranospora eigentlich aushält. Also wenn du viel Regen hast, ist das, glaube ich, eine ganz spannende Rebsorte. Und da haben wir jetzt eher viel geredet mit dem Tony Bonnard und mit dem Valentin Morel. Die haben alle gesagt, Alter, ihr müsst Sauvignon setzen. Und ich bin auch so ein Riesenfan von der Rebsorte. Also vor allem auch mit diesem meist schwefelfreien Ausbau, lang im Holz. Das gefällt mir extrem gut. Also,
die Flasche an den Schlag.
Hat er?
Ja. Aber ich habe noch eine dabei.
Ich trinke den ja. Mir ist das wurscht. Das hat einen Schlag?
Ja.
Echt?
Aber jetzt kein Kork oder so, sondern eher wie so ein Kellermuff.
Ah, die
Nase hat
das
so.
Das stört mir jetzt aber nicht.
Nicht schon.
Okay.
Ich hatte den Wein schon perfekt. Das ist mein Jahrgang.
Ich habe im ersten Jahr habe ich vorher schon gesagt, wir haben 4 Jahre auf den ersten Wein hingearbeitet. Ich habe die Idee seit 20 Jahren gehabt. Also seitdem ich 15 bin, habe ich daran gedacht, eigentlich da daheim irgendwas zu machen. Und dann machst du den ersten Jahrgang und du kriegst perfekte Sauvignon-Trauben rein. Ist mit den Füßen getreten, gepresst, also 7 Tage auf der Maische gehabt. Dann gepresst, dann ins Großfass, dann vergärt es perfekt, ist durchgegoren, du kostest es. Und dann denkst du, Alter, scheiße, das schmeckt nicht wie Sauvignon. Also nicht wie Sauvignon aus der Steiermark. Und das war für mich damals echt so ein bisschen, ich kann meinen ersten Jahrgang nicht verkacken, weißt du, wie man so. Ich kann nicht. Und das war so im Jänner, Februar oder was, war ich so unzufrieden mit dem Wein und dann sind wir ins Jura gefahren, zur Lenedos de Lever. Und dann kosten wir halt so durch und dann waren wir beim Valentin Morel kosten. Und dann hat der, was hat er mitgehabt? Ich glaube 3 verschiedene Sauvignons und wir kosten das halt so. Und der Valentin redet ja extrem gut Deutsch und dann reden wir halt so, dass wir halt auch Weinbauern sind und so. Und ich sage halt, hey, ich bin mit meinem Sauvignon so unzufrieden, der im Fassl ist. Und dann sagt er, ja, ich soll seine Sauvignons halt kosten. Dann haben wir über Sauvignon geredet und dann hat mich das so erinnert an mein Fass daheim. Und das hat mich auch so bestärkt in dem Weinmachen eigentlich, weil ich dann gedacht habe, ja, scheiß drauf, dann schmeckt es halt nicht nach Steiermark, unter Anführungszeichen.
Wie schmeckt Steiermark?
Genau. Es schmeckt halt jetzt da eigentlich mehr nach Wachstum König und nach Kittenberg als wie ein traditioneller Sauvignon aus der Steiermark, weil es auch ganz anders produziert ist. Und da hat mir das schon imponiert, dass da im Jura die ganze Community so stark ist und dass jeder Junge das machen darf, was er machen will. Und alles wird anerkannt. Da sind wir noch weit weg in Deutschland und in Österreich.
Ja, man zeigt halt gerne mit dem Finger. Ne?
Na, natürlich. Also wenn du was anders machst und wenn es nicht, also wir haben ja noch das Riesenproblem, unter Anführungszeichen, das Riesenproblem mit der Kost, mit der Prüfnummernkost bei uns, also mit der sensorischen Verkostung. Dass es nach Steiermark schmecken muss, weil sonst ist es gar kein Qualitätswein. Ist halt ein bisschen das Problem, deswegen dürfen wir alle nicht, also wir auch alle, die meisten Biodynamiker nicht ihre Herkunft draufschreiben, was der Region eigentlich noch mehr weh tut, weil wenn man so anschaut, wo
ein Werlitsch, ein Sepp Muster, ein Franz Strohmeier, Andreas Zschäpe, Roland Daus, Bloder Rosenberg, Schnabelkordl, wo der überall stehen weltweit, im Waffen Lokale. Und da steht einmal Südsteiermark drauf, da steht Wein aus Österreich um. Da tut man uns als Region eigentlich am meisten weh.
Ja.
Und das, ja, politische Diskussion soll es jetzt keines werden. Aber das ist ein bisschen schade und das respektiere ich so an dem Jura, egal ob du das jetzt oxidativ machst, ob du das jetzt da schwefelfrei geschwefelt, was auch immer, ob du das im Stahltank machst, ob du das im Plastikkanister machst oder ob du das im Holz machst, jeder darf Abois aufschreiben.
Ja.
Und das ist halt super, weil dann sieht jeder, hey, das ist Abois.
Und das schmeckt. Auch die Vielfältigkeit.
Auch die Vielfältigkeit einer Region ist dann da zu schmecken. Und das ist halt ein bisschen das Thema. Aber dabei wird auch in der Zukunft, in der näheren Zukunft, sehr, sehr viel passieren. Da wird sich, glaube ich, schon einiges ändern. Damit man dann
aber einmal. Aber ist das im österreichischen Weingesetz verankert oder ist es hier eine regionale.
Nein, es ist im österreichischen Weingesetz, das ganze österreichische Weingesetz ist so. Und es ist mittlerweile Großteil des österreichischen Weingesetzes, also wir haben eines der strengsten Weingesetze der Welt, nach unserem Weinskandal, den wir gehabt haben. Und es ist mittlerweile auch teilweise EU-Gesetz, das heißt, es ist noch ein bisschen schwieriger, wo man halt alle jetzt eigentlich dran arbeiten, dass man da, das Gesetz soll überhaupt nicht aufgeweicht werden oder so, aber man muss halt, man sollte halt fähig sein, dass man, oder man sollte die Erlaubnis haben, dass man, egal was man für eine Stilistik macht, dass man die Region, also seine Herkunft aufschreiben darf.
Weil, es ist ja hier gewachsen.
Genau. Und das, genau, und das ist halt das Thema, weil nur so kann die Region auf Dauer stark werden oder einfach auch ja, irgendwie sich weiterentwickeln. Aber da, wie gesagt, da passiert sehr viel. Es kommen auch ganz, ganz viele junge, tolle Winzer nach, die auch ein bisschen out of the box denken. Und da bin ich in der Steiermark echt happy. Also wir sind da echt ein sehr, sehr cooles Kollektiv, muss man sagen. Das pfeift schon jetzt. Also ich verstehe, was du meinst. Ich mag es andere aber auch gern.
Ich hatte vor 2 Wochen eine perfekte Flasche.
Okay, ja.
Und das Bessere ist einfach der Feind des Guten. Aber ja, hier jetzt richtig schön mit diesem.
Was ist das Gerbstoff, gell?
Bah.
Bist du neulich.
Alles richtig gemacht. Und dann habe ich noch einen Wein mitgebracht, den wollte ich eh schon lange mal mit dir trinken. Pierre Boucher aus der Auvergne.
Ja. Da hat jetzt. Hast du das gelesen vom South Bay?
Nee.
Nein, okay.
Was hat der Simon wieder geschrieben? Der
Simon hat letzte Mal geschrieben. Ganz witzig. Ich glaube, dass er unseren Wein mit Pierre Boucher verglichen hat. Also lustig, dass du das da hast.
Ja gut, der kennt sich leider auch aus.
Der kennt sich aus, ja. Also er hat Sauvignon Wiese getrunken und hat es dann, ich glaube, Pierre Boucher für Schlaue genannt. Aber deswegen bin ich ja ganz gespannt, ich habe jetzt nachher nachgegoogelt, was das ist, wer das ist, weil ich kenne ihn nicht.
Ist auch so ein richtiger Charakterkopf.
Stupid.
Und das ist jetzt spannend, weil der bekommt was hin, was ich so noch nie in dem Wein hatte. Sauvignon, der nach Trüffel riecht.
Zug.
Irre, oder?
Na, was das ist, was ich extrem spannend finde, so die Säurestruktur finde ich da ganz wahnsinnig schön. Was ist das für ein Jahrgang?
16.
Ja. Braucht, glaube ich, auch Zeit, oder? Bis das.
Ist der aktuelle Wein im Verkauf?
Ja, super. Cool. Na, weil das nämlich eine schöne VA hat. Und das muss einreifen. Und das ist ja so, wenn das eingereift ist, ist das so brillant und bringt so einen Zug mit. Ja. Das kriegt so ein, das fängt so zum Pfeifen an. Das finde ich ganz, ganz schön. Wirklich Wahnsinn.
Das ist so Ananas, Trüffel.
Trüffel, ja.
So vielschichtig, finde ich wirklich exzellent.
Ja, gewisse Erdigkeit auch, was der Wein eben
mitbringt. Die haben ja vulkanische Böden und auch mit dem Siliziumanteil. Ja. Habe ich mir gedacht, das solltest du auf jeden Fall mal probieren.
Sollen wir mal hinfahren?
Der macht ja eine Mazeration Carbonik in so kleinen Kisten.
Wie kleine? Was?
In kleinen, wie so Tomatenkisten macht er die Mazeration Carbonik,
yeah,
dass die Trauben keinen Pressdruck haben. Ist ja kein Saft.
Er legt sie aufeinander und.
Ja.
Okay. Ja, das ist ja bei mir, also wir ernten ja alles von den Trauben her, alles in 25 Kilo Kisten, also in so roten kleinen Kisten. Ja. Dann tritt es kurz mit den Füßen ein bisschen an und dann lasse ich es auch stehen für 7-8 Tage in dem kalten Keller unten da im Wirtschaftsgebäude.
Ja.
Und das fängt dann, das gärt nicht, aber es fängt so leicht zum Mazerieren an, also es tut ja was. Und da kriegst du dann so viel Erdigkeit eben auch aus der Schale und aus den Stielen, aus den Kammgerüsten, dass da halt einfach wirklich, ja, also ist ganz spannend. Also ich verstehe den Vergleich vom Simon auch, warum, also das ist schon ähnlich zu.
Kannst du jetzt einfach mal deinen Wein holen, dass wir
das, ja, das Vergleich probieren?
Fisch.
Eine meiner letzten Flaschen jetzt um 20er.
Ui.
Ja. Beziehungsweise ankert. Und habe ich noch. Den tue ich jetzt aber irgendwo verstecken. Das ist nicht mehr. Aber jetzt habe ich auch voll diese Trüffel, die du vorher gesagt hast, also diese Trüffelnoten. Fast ein bisschen so ein Maggi. Kennst du Maggi?
Ja.
Dieses Suppengewürz?
Dieses Liebstöckel?
Liebstöckel Vollgas, ja.
Der Wein ist für seine Verhältnisse noch relativ jung. Damals 2011 oder so. Das scheppert schon gewaltig. Bekomme ich jetzt auch ein paar Magnums und so. Der Typ war in der Klapse, muss man sagen.
Okay.
Und hat dieses Jahr zum Beispiel keinen Wein gemacht. In 2023 ist jetzt zurückgekommen aufs Weingut. Mhm. Und arbeitet gerade dran, so ein bisschen Geld zu machen. Da hat er einfach Sachen aus dem Keller verkauft. Irre Preise, aber er muss auch, halt auch irgendwie schauen, dass er überleben kann.
Das ist meistens mit den, sag ich mal, mit den Künstlern.
Boah! Nochmal, boah! Jetzt haben wir hier die Wiese.
Wiese im Glas. 20, ja. Ist schon spannend, gell?
Prost. Also, man muss auch anmerken, wir sitzen hier gerade unter so einem schönen Baum in der Sonne.
Ja.
Es ist abwechselnd kalt und dann geht die Sonne einem wieder so in den Nacken. Herrlich. Also
schau, da ist der Busser da oben, schau. Hinten. Der Kreis da. Der sucht sich was zum Essen. Und der drei Busser, die bei uns, die immer fix das Mausmanagement im Weingarten übernehmen. Die haben da. Es ist, wie gesagt, also Sauvignon ist ja, das ist ja bei uns immer ein bisschen so eine Hassliebe in der Südsteiermark. Mittlerweile sagen alle, also jeder redet von seinen autochthonen Sorten. Bei uns wir haben auch einige autochthone Sorten, ein bisschen so der Welsh Riesling, vor allem der blaue Wildbacher ist bei uns halt der Schücher, ist eine ganz spannende Sorte.
Kannst du bitte irgendwann noch einen Rosé machen?
Ich habe einen, zwei.
Echt?
Ja, den kennst du noch nicht. Nein, ich habe einen Grauburgunder, einen Maischevergorenen, der ein Rosé für Fortgeschrittene ist. Und es kommt,
den kenn ich.
Und da drüben schon, das ist der Flamberg. Und da haben wir einen, ja, 65 Jahre alten, eine Eintratanlage, eine ganz alte, mit blauem Wildbacher, voriges Jahr pachten dürfen, den wir jetzt da wieder hergerichtet haben, so halbwegs. Und jetzt da langsam dort mit unserer Arbeit beginnen. Und das wird auf Dauer auch ein ganz spannender Weingarten werden, glaube ich. Das ist eine reine Kalkauflage. Steht ein bisschen ein Welsh Riesling und ein bisschen ein Schücher oder ein Blauwildbacher. Und das wird in Richtung, ich liebe ja lichtrote Weine, ich sage immer lichtrot, so Pulsat Rosso, diese Thematik. Oder auch Maische vergorene Grauburgunder. oder Pinots, ist ja wurscht. Und da ist für mich vor allem, wenn man Indigo oder wenn man Kamin von Franz Strohmeier kennt, ist das super spannend. Und ich finde, dass das für die Steiermarker ganz eine spannende Rebsorte ist. Also sehr niedrige pH-Werte, sehr niedriger Alkohol, hohe Säure, sehr dickschalig, ganz, ganz spannende.
Hat Zukunft.
Hat absolut Zukunft, ja. Und deswegen waren wir jetzt beim Sauvignon. Unsere Vorgeneration, war dann halt sehr frankophil und deswegen haben sie halt wahnsinnig viel Pinot Blanc, Chardonnay, Sauvignon gesetzt. Auch bei uns, also bei uns da ist es dann auch teilweise, sind Weingärten erneuert worden, ist Sauvignon gesetzt worden, deswegen habe ich auch Wiese und Hölle, ist immer Sauvignon. Und da, ja, ich finde aber, dass Sauvignon so eigenständig sein kann, eben auch wie Sauvignon, und so eine erdige, spannende Aromatik kriegen kann, wenn man es halt ein bisschen fordert und nicht so auf die Frucht geht. Dann kriegt man halt so
Stahltank, Einzugtiefe, kalt vergoren.
Mit 13 Grad vergoren und dann und dann eingeschwefelt, Vollgas. Nein, es ist ja, mit dem ist ja die Südsteiermark auch teilweise groß geworden, wirklich mit steirischer Klassik, mit klassischen Weinen, also Stahltank, Sauvignon, das hat ja auch unsere Region die letzten 40 Jahre, 50 Jahre mit nach oben gebracht, deswegen sind wir jetzt hier dort, wo wir sind. Aber jetzt gibt es halt einfach wieder, auch von den führenden Betrieben, gibt es jetzt wieder Betriebe, die sich jetzt wieder neu orientieren, weißt, die in eine andere Richtung gehen, die sehr stark auf Terroir arbeiten. Und da ist Sauvignon schon eine spannende Rebsorte, mindestens gleich spannend wie Chardonnay, um eben das Terroir zu zeigen, glaube ich. Wenn man es aber, wie gesagt, nicht so stark im Keller führt, also wenn man es ein bisschen freilässt und spontan vergärt, ein bisschen ins Holz geht, ein bisschen vorsichtiger mit Schwefel arbeitet, dann können das schon ganz spannende Sachen werden. Ja. Und vor allem, wenn es Zeit hat. Also wie gesagt, das war zwei Jahre im 1000-Liter-Fassel vom Opa, in einem Fassel von 1942 aus Kittenberger Eiche. Dann haben wir das Fassel da draußen mit einem großen Stapler aufgehoben und haben direkt, also der Wein ist nie gepumpt worden, der Wein hat keinen Schwefel gesehen. Und ja, von Filtrieren und so brauchen wir nicht rein, das brauchst du nur anschauen. Wir versuchen wirklich so schonend wie möglich zu arbeiten. Also wir pressen da oben im Hof, wo die Autos stehen, leider noch unter freiem Himmel. Also ich versuche dann irgendwann einmal ein kleines Presshaus zu bauen, wo ich meine Amphoren auch eingraben kann. Das wird dann neben dem Haus passieren. Falls irgendjemand bitte jemanden kennt, der ein Naturgewölbe aufziehen kann, bitte gerne an mich wenden. Ich suche da noch jemanden, weil wir möchten da nämlich mit unseren, also unser ganzes Haus da, das ist so 450 Jahre alt, das ist alles gebaut mit den, da sieht man es eh, mit den Kalksteinen von der Hölle unten. Und wir haben da unten im Weingarten so viele Steine liegen, dass wir die halt immer jedes Jahr rausräumen und die haben wir dann alle unten auf dem Haufen zusammen. Und mit diesen Steinen möchte ich eben eine Naturwand aufziehen und dann oben drüber ein Gewölbe, wenn es geht, so wie mein Keller halt ist, und dort dann noch das Presshaus machen. Also dort dann noch meine Quäveres eingraben, damit sie in der gleichen Erde sind wie die Parzelle.
Ich mal mit meinem Sommer. Stiefvater, der kann sowas.
Kann der Gewölbe ziehen?
Ob das jetzt mit den Natursteinen, das bringt mich aber...
Nein, das Gewölbe wäre dann eh gemauert. Das
ja, ja, so, also. Und der ist Maurermeister.
Ah, wirklich?
Der kann auch Brücken mauern und so.
Ja, bitte, komm her mit ihm.
Ja, das wäre dann mal schön. Ein Projekt.
Ja, das war. Nein, aber das haben wir mit Toni Bonnard. Der Toni Bonnard hat sich ja zwei alte Typen, der hat sich einen kompletten neuen Gewölbekeller bauen lassen. Jetzt dafür seinen neuen Keller, das ist ja Wahnsinn. Aber ich meine, so eine Steinkeller wirken sie ja in einem gewissen Maße auf die Vergärung, auf den Wein, wenn man da drinnen Wein lagert, wirkt sich das einfach aus. Es ist einfach was anderes, wenn man einen betonierten Keller hat, zu einem Natursteinkeller. Also das ist einfach von der Zirkulation, von der Luft, von der
Temperatur. Es sei denn, man ist am Hang und da fließt Wasser durch.
Das auch, ja. Das auch. Oder man grabt ihn komplett ein irgendwie in den Keller. Das hat einen, haben auch Freunde, also ein Freund von mir in Südtirol das gemacht, der hat den kompletten Keller komplett zugeschüttet. Das ist komplett unter Erde. Ist auch ganz spannend. Aber ja, also das wird, also wir pressen da oben, dann rinnt das alles mit Eigendruck runter, also ohne dass es gepumpt wird in das Fass, dann bleibt es für 2 Jahre auf der Vollhefe ohne Abzug. Und dann fahren wir mit dem Fassel raus, heben das auf und füllen das. Fertig. Und dann wird das Fassel ausgewaschen und wieder angefüllt.
Sehr geiler Wein. Ich würde sagen, wir hören hier jetzt an der Stelle auf, weil scheinbar ist die Batterie vom Mikro gleich leer. Ich danke dir schon mal, wie immer, wenn ich hier sein darf,
sehr gerne.
Für diese Ruhe, für dieses Idyll und vor allem für dich.
Danke, danke. Schön, dass ihr da seid.
Auf bald.